SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich. Grüße Sie. Unser Gast heute in SWR 2 Tandem heißt Markus Jogast Ratzka. Er kommt aus Rentschen, kleines Städtchen in der Ortenau zwischen Baden-Baden und Offenburg. Markus Jogast Ratzka hat ursprünglich Krankenpfleger gelernt. Inzwischen leitet er in Rentschen zwei Seniorenheime. Keine alten Pflegeheime, sondern alten Lebeheime. So nennt er sie. Außerdem eine Einrichtung für ambulante Pflege. Und er setzt sich seit vielen Jahren aktiv dafür ein, dass sich die Pflege, damit die Situation der Menschen, die gepflegt werden, bessert, aber auch die Situation der Pflegenden. Menschen, die sowas tun, die werden in den Medien ja gerne bezeichnet als Pflegerebell, wahlweise als Pflegerevoluzer. Herr Jogast, passt einer der Begriffe auf Sie? Sehen Sie sich als Pflegerebell oder Revoluzer?
Ja, ich glaube schon, dass das passt. Ich würde sogar beide Begriffe als passend bezeichnen.
Sie hätten auf jeden Fall auch nichts dagegen, wenn es eine Revolution in der Pflege gäbe.
Nein, die ist dringend notwendig.
Wie müsste die grob aussehen? Ganz grob, ich denke, im Detail kommen wir noch drauf.
Ja, ich denke, es muss einfach eine bessere Refinanzierung durch den Staat stattfinden und man muss die Angehörigen und die Pflegebedürftigen entlasten.
Was heißt gute Pflege für Sie?
Naja, gute Pflege bedeutet, dass ich in meiner Arbeitszeit alles das, was pflegerisch notwendig ist, erledigen kann. Das wäre eigentlich schon mal ein erster Schritt, den ich als gute Pflege bezeichnen würde. Und das ist etwas, wo wir heute weit entfernt davon sind. Ne?
Sie haben Ihre Ausbildung gemacht in den 90er Jahren. Mhm. Jetzt haben wir 2018, gut 25 Jahre jetzt in der Pflege. Warum arbeiten Sie heute noch gerne in der Pflege?
Naja, ich muss ja sagen, ich bin jetzt nicht mehr so oft in der direkten Pflege tätig. Im Sommer war ich wieder mal an der Basis. Ich finde, es ist eigentlich, das sage ich auch immer, es ist eigentlich der schönste Beruf der Welt. Ich könnte mir auch gar nichts anderes vorstellen. Also es ist ein Beruf, der Sinn ergibt. Es ist ein Beruf, wo man tolles Feedback auch bekommt, ja, von den Betroffenen. Ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen, in dem das so konzentriert eigentlich stattfindet. Und deswegen, es ist sinnstiftend.
Markus Jogast Ratzka ist heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Er leitet zwei Seniorenheime, alten Lebeheime, so nennt er sie, in Rentschen in der Ortenau. Herr Jogast, mit 17, wenn ich es recht weiß, haben Sie angefangen, die Ausbildung zum Krankenpfleger. Warum haben Sie sich diesen Beruf, diese Ausbildung ausgesucht?
Ja, das ist eine gute Frage. Irgendwie kam für mich nichts anderes in Frage. Also ich habe mal probiert, ein bisschen im Hotel zu arbeiten, so ein Berufsorientierungspraktikum gemacht. Da habe ich ganz schnell gemerkt, dass das gar nicht meins ist. Und meine Mutter war ja Altenpflegerin. Insofern war mir die Pflege eigentlich schon als Kind bekannt. Und ich finde es auch wichtig, dass es halt auch Menschen gibt, die bereit sind in der Situation, wo das Leben, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, eklig wird, ja, wo es halt wehtut und wo es nicht mehr so schön ist, den Menschen zu stützen und da zu sein einfach. Ja. Also für mich war es ich kann wirklich sagen, es gab eigentlich gar keine andere Wahl.
Wie war das dann praktisch in der Ausbildung? Wie haben Sie die Realität da erlebt?
Ja, das war ja schon zu unseren Zeiten so in den 90ern, dass es einfach sehr knapp war mit dem Personal. Und ich glaube, was mir im Krankenhaus aufgefallen ist, ist einfach das, dass die Beziehungsgestaltung zu den Menschen halt sehr schwer möglich war, weil das einfach sehr kurze Liegezeiten waren. Die wurden ja auch immer kürzer im Rahmen meiner Ausbildung dann. Aber ich habe es als absolut sinnstiftend empfunden. Also ich habe auch immer, das kann ich bis zum heutigen Tag im Übrigen noch sagen, wenn ich an der Basis arbeite, ich habe eigentlich immer noch einen riesen Spaß an meinem Beruf.
Sie sind dann gewechselt nach der Ausbildung von der Krankenpflege zur Altenpflege. Also wenn man es so auf dem Papier liest, würde man erstmal sagen, also rein was die Rahmenbedingungen anbelangt, was die Honorierung anbelangt, das ist vom Regen in die Traufe.
Ja, also das mit der Honorierung, das kann ich einfach nicht so ganz stehen lassen, weil ich ja auch im öffentlichen Dienst gearbeitet habe. Also ich habe da auch eine Tarifvergütung gehabt und insofern war der Unterschied nicht so groß. Ich habe das einfach so erlebt, dass mir die Beziehungsgestaltung sehr viel gegeben hat in der Altenpflege und das war für mich eigentlich der Grund, warum ich da auch hängen geblieben bin in der Altenpflege, weil einfach zu den Angehörigen, zu den Pflegebedürftigen viel intensiverer Kontakt entsteht. Und was man auch sagen muss, was der Unterschied zum Krankenhaus ist, ich glaube, im Krankenhaus hat man einfach eine viel höhere Schlagzahl, sag ich mal, mit den Wechseln von den Patienten und so weiter. Und das ist etwas, in der Altenpflege ist es auch sehr anstrengend und stressig, aber im Krankenhaus ist halt das Patientenferne sehr anstrengend und stressig oft. Und das ist das, was in der Altenpflege eben etwas besser ist.
Das ist ja auch so das Bild ein bisschen vom Krankenhaus, also in Zimmer 17 die Niere und genau. Nicht in Zimmer 17 Herr Meier.
Ja, okay. Ja, also irgendwie ist es ja auch ein bisschen so. Und das ist ja über die Jahre eigentlich noch viel schlimmer geworden, weil man eben mit der Einführung der Fallpauschalen ja eben auch das tatsächliche sozusagen, wie soll ich sagen, auch ins Refinanzierungssystem reingebracht hat. Ja, also die Niere oder die Galle oder was weiß ich. Ja, es ist einfach, hat eine bestimmte vorgegebene Liegezeit und dann muss er raus, weil sie zu viel Geld kostet sonst.
Wie lange haben Sie als Altenpfleger dann gearbeitet tatsächlich, bevor der nächste Umbruch für Sie kam?
4 Jahre.
Der Umbruch war dann 2004, da waren Sie 28 und sind zur Bank und haben sich 4 Millionen Euro gepumpt und dann Heim gegründet.
Also so kann man jetzt nicht ganz so stehen lassen, weil der erste Umbruch kam dann eben schon nach 4 Jahren. Ich habe mich mit meiner damaligen Chefin dann selbstständig gemacht, habe eine Unternehmensberatung aufgemacht mit Pflegeheimen und Pflegedienste. Und da habe ich, muss ich wirklich sagen, das waren die 4 lehrreichsten Jahre, weil ich da unglaublich viel gesehen habe. Also ich war bei ganz verschiedenen Trägern, private Träger, Wohlfahrtsträger. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das kannst du selber besser. Dann habe ich versucht, Finanzierungskonzepte aufzustellen, ein Konzept aufzustellen, einen Platz zu finden. Ja, und dann 2004 bin ich dann bei der Bank gelandet und muss sagen, ich habe wahrscheinlich einfach ein ganz großes Glück gehabt, weil mein Banker sagt mir das immer so schön, ein halbes Jahr später wäre ich mit der Finanzierung nicht mehr durchgekommen. Ich glaube, dass ich die schon durch mein Praxiswissen überzeugt habe.
Sie haben gesagt, Sie haben in dieser Zeit mit der Beratung, haben Sie sich umgeschaut, haben gedacht, das kann ich besser. Was haben Sie gesehen, was Ihnen nicht gefallen hat, wo Sie gesagt haben, na, das muss doch anders laufen?
Ja, mein Schwerpunkt war ja Qualitätssicherung in Pflegeeinrichtungen und ich habe halt oftmals erlebt, dass diese Qualitätssicherung eigentlich nach dem Motto gelaufen ist, wir erfüllen jetzt das, was das Papier von uns fordert, aber letztlich ohne die eigentliche Frage der Qualitätssicherung zufriedenstellend zu beantworten, nämlich das, was brauchen eigentlich die von uns betreuten Menschen? Und das ist ja eigentlich etwas, was ich bis zum heutigen Tag kritisiere, dass wir unglaublich viele formale Vorgaben haben, in die der Mensch manchmal einfach schlecht reinpasst. Ja, und es ist in der Pflege einfach so, ich sage auch manchmal, Pflege ist Kunst. Man kann sie ganz schlecht standardisieren, weil jeder Mensch andere Bedürfnisse hat. Das war so ein bisschen das, was mich umgetrieben hat, wo ich einfach gedacht habe, nee, also ich sage es immer so schön, Qualitätsgrün wollte ich nicht streichen, sondern ich habe wirklich versucht zu schauen, was die Menschen brauchen, was das Bedürfnis der Menschen ist. Ja.
Was wollten Sie dann anders machen? Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Ja gut, also wir haben zum Beispiel, das kann ich Ihnen sagen, das habe ich bei Kunden erlebt, es geht um das Thema Lebensmittel und Essenszubereitung. Ja, und da habe ich gefrühstückt und habe ein weißes Brot, das wirklich weiß war, auf einem weißen Teller gesehen und die Erdbeermarmelade, also da war dann Butter drauf und die Erdbeermarmelade sah aus, als wäre die Erdbeere einmal abfotografiert worden und das negativ irgendwie in irgendeine Gelatine reingehangen worden. Das war halt sowas, das weiß man ja auch beim älteren Menschen, ist einfach das Essen elementar, das ist total wichtig und da ist es einfach abzulehnen, dass man am Lebensmittelbudget sehr stark spart, was ja dann auch dazu führt, dass man eben Kantinenkost hat oder Kost manchmal über Kilometer angefahren wird. Das war eigentlich ein zentraler Aspekt, was ich anders machen wollte.
SWR 2 Tandem heute mit Markus Jogastratzka. Er betreibt in Rentchen bei Offenburg 2 Altenheime. Ich zitiere mal kurz von der Internetseite. Da steht, die Seniorenhaus Rentchen GmbH betreibt Altenlebeheime. Die bei uns wohnenden Menschen werden nicht auf ihre Pflegebedürftigkeit reduziert. Vielmehr steht bei uns das Leben im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Pflegeleistungen laufen hochwertig und qualitätsgesichert gleichsam im Hintergrund ab. Im Vordergrund steht das Leben. Herr Jogas, klingt prima. Wie sieht's konkret aus?
Also ich muss jetzt einfach nochmal auf dieses Wohnküchenkonzept zurückkommen, weil das natürlich ein elementarer Pfeiler eigentlich ist, der mit diesem Satz auch sozusagen schwingt. Es ist so, dass bei uns eigentlich, Sie können sich das vorstellen, wir haben eine Wohnküche, da sitzen die Menschen, da ist eine Präsenzkraft, die das Frühstück zubereitet, das Mittagessen zubereitet, Kaffee zubereitet, Abendessen zubereitet. Und dadurch haben sie natürlich pro Etage schon einen Ansprechpartner mehr für die Menschen. Und dann haben wir auch Menschen, die mithelfen. Das wird allerdings, muss ich jetzt sagen, auch immer ein bisschen weniger, weil die Pflegebedürftigkeit einfach zunimmt, mit der wir aufnehmen. Aber das ist schon so, die können sich beim Kartoffelschälen beteiligen oder ja. Und das ist eigentlich sowas, wo ich schon sage, das ist eigentlich so ein zentraler Aspekt, der in den meisten Altenpflegeeinrichtungen eigentlich ausgegliedert wurde. Also es ist irgendwie so, wie wenn sie morgens aufstehen und sie gehen in die Küche zu Hause und frühstücken da und trinken da ihren Kaffee und dann kriegen sie mit, wie gekocht wird. Das ist ein Aspekt, was wir haben. Und natürlich haben wir Aktivierungsmitarbeiter, die sich dann auch um die Menschen kümmern. Ich bin einfach vom Konzept her sind wir nicht so sehr ausschließlich auf die Pflege fokussiert, was es natürlich auch anstrengend macht, denn wir haben jetzt nicht nur den Pflegebereich, den wir absichern müssen, sondern wir haben auch diesen personalintensiven Hauswirtschaftsbereich, den wir auch absichern müssen. Und deswegen ist es einfach ein bisschen aufwendiger in der Steuerung, wie es vielleicht wäre, wenn man eine Zentralküche hätte.
Wie viele Leute, darf ich mir da vorstellen, sind also im Bereich dieser Wohnküche?
Das bewegt sich zwischen 18 und 12.
Was sagen denn Ihre Kunden, ihre Bewohner, was sagen die dazu? Wie finden die das? Was kommt da für Rückmeldungen?
Ja, ich glaube, die finden das, also das, was ich höre von den Küchen, ist schon, dass sie das toll finden, ja, dass da frisch gekocht wird und dass sie dabei sind. Und viele sagen, auch wenn sie bei uns ins Haus kommen, das höre ich immer mal wieder von Angehörigen, hier riecht es gar nicht nach Ruin, sondern hier riecht es nach Essen. Also ich glaube, die Bewohner sind mit dem Wohnküchenkonzept schon sehr zufrieden. Ja. Das merken wir auch. Und ich habe auch vor kurzem wieder eine Angehörige getroffen, die mir gesagt hat, sie hätte sich jetzt keinen besseren Platz für die Mutter vorstellen können als das hier bei uns. Ja.
Sie hatten im Zeitungsartikel auch mal erzählt, sie wollen ihre Bewohner jetzt ja auch nicht wie Kinder behandeln. Also wenn jetzt einer sein Hemd anzieht und der knöpft es falsch, dann lässt man es halt vielleicht einfach auch mal so. Weil er hat es ja selbst angezogen, ist doch okay so. Was sagen da? Also da können wir jetzt mal vorstellen, dass dann jetzt da Angehörige kommen und sagt, wie läuft mein Vater hier rum?
Oder ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ich muss jetzt sagen, wir haben ja auch einen Großteil unserer Bewohner und gerade in der Villa Auguste leben ja auch viele Menschen mit Demenz. Und bei denen muss man das schon aushalten können. Ja, das geht ja auch nicht nur ums Hemd, sondern es geht auch manchmal, dass sie sich ausziehen, manchmal bis auf die Unterhose, manchmal auch mehr, ja, weil sie jetzt irgendwie denken, es ist jetzt Zeit, sich auszuziehen oder sie fühlen sich mit der Kleidung nicht wohl. Ich muss sagen, ich erlebe eigentlich bei den meisten Angehörigen da inzwischen ein großes Verständnis dafür. Das wirkt ja auch Konflikte, weil man stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Demenz und wissen sowieso nicht mehr, was mit Ihnen geschieht so richtig und dann kommt alle paar Minuten jemand und zieht Ihnen das Hemd wieder richtig an. Man muss manchmal einfach in der Arbeit mit Menschen mit Demenzsituationen auch stehen lassen können. Und ich kann jetzt sagen, also von den Angehörigen habe ich da wirklich bisher wenig Probleme.
Was machen Sie anders im Umgang mit Ihren Angestellten, mit den Pflegekräften?
Was wir machen, und da kann ich auch für meine Hausleitung sprechen, was wir machen, wir sind einfach wirklich immer ansprechbar. Also wir sind ja auch immer vor Ort und wenn jemand Probleme hat, das ist manchmal auch sehr anstrengend, weil wir manchmal auch private Probleme von den Mitarbeitern mit abfangen müssen. Dann sind wir da und hören uns das an und versuchen Lösungen zu finden. Das muss ich sagen, kann ich jetzt nicht ausschließen, dass das andere nicht auch machen, weil es gar nicht mehr anders geht, glaube ich, weil man einfach die Menge an Mitarbeiter gar nicht mehr zur Verfügung hat, dass man da irgendwie rücksichtslos sein kann. Wo wir echt stolz drauf sind, wir sind als erster privater Arbeitgeber in Baden-Württemberg in den TVÖD eingestiegen, als uns der Gesetzgeber die Möglichkeit gegeben hat, also sind in den Tarifvertrag reingegangen. Das war vor 2 Jahren, hat der Gesetzgeber erstmalig die Möglichkeit geschaffen, dass auch private Pflegeeinrichtungen sich die Refinanzierung sichern können, wenn sie nach Tarif bezahlen. Und das haben wir also innerhalb von einem halben Jahr umgesetzt. Ne? Also das sind so Dinge, wo ich versuche, es besser zu machen, aber ich glaube, wenn Sie jetzt mit Mitarbeitern sprechen, da wird der eine oder andere vielleicht auch sagen, dass es bei uns anstrengend und stressig ist. Ne?
Sie sind aufgetaucht auch mal in einer Fernsehreportage, beziehungsweise gab es eine über Ihre Heime. Da ist auch Ihre stellvertretende Pflegedienstleiterin zu Wort gekommen, die sie anstrengend genannt hat. Mhm. Ich glaube, sie hat das sehr anerkennend gemeint und auch als Kompliment, aber trotzdem anstrengend. Sind Sie ein ungeduldiger Mensch?
Ich glaube, es ist schwierig, mit Geduld zu arbeiten, wenn es um Menschen geht. Wenn man was im Kopf hat oder wenn man eine Idee hat, wie was besser werden könnte, und man muss sich dann sehr viel Zeit damit lassen, beziehungsweise sieht auch, dass sich damit vielleicht zu viel Zeit gelassen wird, dann muss man da manchmal mit Nachdruck hinten dran gehen, weil die Menschen können ja nicht warten. Und manche Menschen, das ist auch ein Teil meiner Ungeduld, manche Menschen leben ja vielleicht jetzt noch 6 Monate bei uns. Ja. Und ich denke einfach, wenn man die in den Genuss kommen lassen will von etwas Neuem, von etwas Besserem, sollte man da mit Nachdruck hinten dran gehen. Aber wenn Sie fragen, ja, ich glaube, ich bin ein ungeduldiger Mensch.
Sie haben auch mal in einem Interview gesagt, viele Verordnungen hindern uns an guter Pflege. Ja. Haben Sie 2 Beispiele?
Ja, ich fange mal mit einem Beispiel an. Aber für mich ist es das klassische Beispiel dieser Betreuungskräfte. Ich kann mich erinnern, als die eingeführt wurden, das sind ja vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, vielleicht 6, 7, 8 Jahre, gab es ja zusätzliche Betreuungskräfte für Pflegeeinrichtungen, die mit einer Kurzschulung in die Einrichtung gekommen sind. Und als man das gemacht hat, war die Idee in der Diskussion, dass man gesagt hat, das Essen bei Menschen mit Demenz ist sehr aufwendig und sehr zeitintensiv. Und das kann man eigentlich mit den normalen Pflegeschlüsseln gar nicht mehr sicherstellen. Das war ja früher auch so, dass wenn jemand lange gegessen hat, lange fürs Essen gebraucht hat, war der Weg, eine Magensonde zu legen, um das Ganze abzumildern vom Zeitfaktor. Und das wollte man dann nicht mehr und dann ist man auf die Idee mit diesen Betreuungskräften gekommen, eine gute Idee. Nur leider haben die Kostenträger dann gesagt, Nahrungsaufnahme ist in der Grundpflege mit abgegolten für die Pflegeeinrichtungen, also wenn, muss es ein zusätzliches Angebot geben. Und dann durften wir diese Betreuungskräfte eigentlich nicht mehr zum Essen anreichen, einsetzen. Und kann das nur sagen, wir haben einen Bereich, da sind 12 Menschen, die essen zum Teil eine Stunde beim Mittagessen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich müsste für 12 Menschen dann 12 Mitarbeiter auf einmal im Pflegeschlüssel requirieren. Das geht einfach nicht. Also bleibt mir die Wahl, entweder gegen diese Verordnung zu verstoßen oder halt Richtung Magensonde zu drängen. Und dann mache ich lieber das, dass ich gegen Verordnungen verstoße.
Ja. Hier in SWR2 Tandem und wir sprechen heute über Pflege. Zu Gast ist Markus Jogas-Dratzka. Er hat selbst Krankenpfleger gelernt, betreibt jetzt seit mehr als 10 Jahren zwei Altenheime und eine ambulante Pflegeeinrichtung in Rentchen bei Offenburg. Herr Jogas, wenn man sich den Bereich Pflege anschaut, man kann ja eigentlich mit geschlossenen Augen reingreifen und kriegt ein Problem zu packen. Zu wenig Personal, zu wenig Zeit, zu wenig Geld, dafür zu viel Regeln, zu viel Bürokratie, zu viel Dokumentation. Was ist so Ihr Lieblingsproblem?
Ja, ich glaube, das Herausstechende im Moment ist einfach die Personalnot. Ne? Das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren einfach manifestiert und wird immer krasser. Und ich denke, das ist das Problem, was auch am dringendsten angegangen werden muss. Denn ich glaube, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann müssen wir uns über den ganzen Rest, nämlich die Bürokratie und so weiter, gar keine Gedanken mehr machen. Ne? Weil dann werden wir gar niemanden mehr dafür haben, der die Bürokratie ausfüllen kann. Also ich denke, das ist das zentrale Problem, Personal.
Das Personal zu kriegen oder dass es zu wenig Personal für die Arbeit gibt?
Es ist ja so, dass man eigentlich sagen muss, es ist inzwischen sind wir in der grotesken Situation, dass wir ja schon die Stellen, die eigentlich zu wenig sind, die wir besetzen können, schon gar nicht mehr besetzt bekommen, weil die Arbeitsbedingungen eben so unterirdisch sind, dass das kein Mensch mehr machen will. Ja. Sie müssen sich vorstellen, das ist, was ich immer sage, was für die Mitarbeiter unglaublich belastend ist, die sind ja in einer Art Dauerrufbereitschaft. Mhm. Ja. Also das war... Als ich angefangen habe, in der Altenpflege zu arbeiten, waren wir dann zu fünft auf dem Bereich. Dann ist einer ausgefallen. Dann haben wir gesagt, okay, heute Abend das und das lassen wir jetzt liegen und machen es halt mal zu viert. Dann irgendwann war der Personalschlüssel nicht mehr bei 4. Dann waren wir noch zu dritt im Frühdienst. Und wenn natürlich von den dreien jemand krank geworden ist, musste der ersetzt werden. Das heißt, dann musst du jemanden anrufen, der frei hat oder Urlaub hat. Und den musst du dann reinholen. Und das ist für die Mitarbeiter einfach unglaublich belastet und führt ja in der Konsequenz auch wieder dazu, dass es mehr Krankheit gibt. Irgendwann gibt es halt dann Folgeerscheinungen und das ist halt auch wieder Krankheit. Ja.
Diesen Pflegeschlüssel, wer legt den fest? Das habe ich irgendwie nie so richtig, das machen die Arbeitgeber?
Nein, das wäre ja schön.
Mit also den Kassen.
Dieser Pflegeschlüssel, der wird ja zwischen den Pflegeversicherungen und den Arbeitgebern ist der mal festgelegt worden. Ja, aber jetzt, ich will einfach das Beispiel sagen, hier in Baden-Württemberg war es so, dass es eine Initiative vor 2 Jahren gab seitens der Arbeitgeber, die gesagt haben, wir wollen die Pflegeschlüssel erhöhen und das ist von den Kostenträgern niedergeschmettert worden. Also das ging ins Verfahren, bis da nichts mehr übrig geblieben ist. Ja. Es gab sogar dann ein Urteil und dann sind die Kostenträger auch noch gegen dieses Urteil vorgegangen. Mhm. Und so stehen wir heute da, wie wir vorher da gestanden sind. Wir haben nicht mehr Personal. Ja. Das ist eigentlich auch das Grundproblem, nämlich, dass wir immer verhandeln, aber gar nicht auf belastbare Zahlen zurückgreifen. Also da wird irgendwas aus der Luft gegriffen und wird dann festgelegt und meistens geht es nach dem Motto, so und so viel Geld haben wir, so und so viel können wir uns leisten. Und das ist eigentlich auch so eine Grundkrux im deutschen Pflegesystem, denn in anderen Ländern läuft es so, die legen ihre Pflegequalität fest, dann sagen sie so und so viel Personal brauche ich für die Pflegequalität, für den Anspruch, den ich habe und dann wird das Geld dafür bereitgestellt und in Deutschland läuft so und so viel Geld habe ich, so und so viel Personal kriege ich dafür und die Diskussion über Pflegequalität, die läuft irgendwo in einer ganz anderen Abteilung, auf einer ganz anderen Schiene.
Warum läuft das so? Das ist ja so ein bisschen so eine paradoxe Situation. Niemand will ja eigentlich schlechte Pflege. Also niemand sagt, ich möchte, also sagt kein Politiker, sagt keine Krankenkasse, sagt niemand. Jeder will...
Also der Krankenkasse unterstelle ich jetzt mal, ist es relativ Wurst, weil die eigentlich wirklich inzwischen Zahlen getrieben sind. Das erlebe ich einfach so. Nein, es ist halt das Problem, dass die Pflegeversicherung, Sie müssen sich vorstellen, die ist eingeführt worden 1995, das war im wirtschaftlichen Niedergang der Wiedervereinigungsjahre. Ja, es war kein Geld da, man hat versucht, alles zum Nulltarif zu kriegen. Und zu dem Zeitpunkt war es ja vielleicht auch noch so, dass genug Pflegepersonal am Markt war, ja, was man requirieren konnte. Und insofern hat man einfach überhaupt nicht auf die Arbeitsbedingungen schauen müssen. Und so ist das Ganze entstanden. Und dann gab es die 2000er Jahre, dann gab es die Bankenkrise. Also es gab immer einen schönen Grund, warum man das nicht erhöht hat. Und jetzt ernten wir im Prinzip das, was wir gesät haben. Ne? Nämlich wir ernten einen kräftigen Pflegenotstand. Und ich spreche inzwischen auch nicht mehr von einem Notstand. Ich spreche eigentlich von einer beginnenden Katastrophe, weil ich sehe im Moment nicht das Mittel oder den Weg, der uns jetzt wirklich da wieder auf eine vernünftige Bahn bringt. Ne?
Pflege ist ja seit den 90ern jetzt eigentlich auch ein Geschäft. Also es sind Gesundheitskonzerne, die sagen, wir wollen damit Geld verdienen. Wie groß ist das Problem Ihrer Einschätzung nach?
Ich plädiere eigentlich dafür. Ich finde den ganzen Wettbewerb über Geld in der Pflege ohnehin völlig falsch. Wir müssten eigentlich einen Wettbewerb über die Qualität haben und den würden wir dann bekommen, wenn alle Anbieter das gleiche Geld bekommen würden. Das ist sowas, was ich total spannend finde als Idee. Wir haben ja umfangreichste Pflegesatzverhandlungen, wo immer wieder diskutiert wird um jeden Cent, den man da bekommt. Jetzt könnte man sich alle sparen und könnte festlegen, okay, wir geben so und so viel Geld für diesen Pflegegrad aus, den man da betreut pro Tag. Und wenn alle das gleiche Geld haben, dann wird es doch sehr spannend werden, welche Pflegequalität bei den unterschiedlichen Anbietern da rauskommt. Ja. Und das wäre eigentlich der richtige Weg.
Es gibt politische Versuche, die Pflege zu ordnen, zu verbessern oder zu organisieren, ja zuhauf in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Es gibt, ich musste mir die Wörter aufschreiben, Pflegebedürftigkeitsrichtlinien, es gibt das Pflegeneuausrichtungsgesetz. Mein Liebling ist das Pflegevorsorge-Zulage-Durchführungsverordnung. Mhm. Blickt man da
noch
durch?
Ja, da kommen noch 3 Pflegestärkungsgesetze aus der letzten Legislatur dazu, ja. Nein, also das ist auch, ich kann die Programme auch nicht mehr hören, weil ich erlebe seit 30 Jahren Programme und eigentlich hat sich für die Pflege alles immer nur verschlimmert. Also da ist eigentlich nichts Vernünftiges bei rausgekommen. Eigentlich liegen aber die Maßnahmen auf dem Tisch, denn es ist ganz klar so, es geht um das Thema Refinanzierung, es geht um das Thema Entlohnung für Pflegekräfte und es geht um das Thema Stellenschlüssel. Und wenn man diesen 3 Stellschrauben wirklich kräftig dreht, glaube ich, kann man das Ruder auch noch rumreißen. Nur das ist alles so derartig verklausuliert und Sie müssen sich jetzt auch vorstellen, da sind so viele Akteure, ja, da ist die Gewerkschaft mit im Spiel, da sind die Arbeitgeber natürlich mit im Spiel, da sind die Kostenträger mit im Spiel und irgendwie ziehen da alle dran und jedes Mal wird mit allen diskutiert. Wir haben es jetzt auch gerade wieder eine konzertierte Aktion der Bundesregierung, wo dann sogar jetzt 3 Ministerien zusammenarbeiten, um die Situation der Pflege zu verbessern. Ich habe eigentlich keine Lust mehr zu diskutieren. Ich würde jetzt gerne mal konkrete Maßnahmen sehen. Ja.
So, in SWR2 Tandem heute mit Markus Jogastratzka, Pflegeheimleiter aus Rentschen. Gerade haben wir schon mal Probleme in der Pflege angesprochen, skizziert, zu wenig Personal, zu viel Bürokratie, zu viel Regulierung. Die neueste Versuche in der Politik, etwas zu bewegen, etwas zu ändern, läuft gerade. Wir haben ein Sofortprogramm vom Gesundheitsminister Jens Spahn. Es soll mehr Pflegekräfte geben für die Altenpflege, mehr Pflegekräfte für die Krankenhäuser. Die Stellen und auch Tarifsteigerungen sollen von den Kassen bezahlt werden. Herr Jogast, der richtige Weg?
Ja, ist
schon mal schön.
Ja, man kann ja nicht nur schimpfen. Ja. Ja. Also das geht schon in die richtige Richtung, das muss man sagen. Nur ist es leider so, dass es viel zu schwach und viel zu wenig ist für die Situation, die wir aktuell haben. Es gibt ja auch die Bestrebung, einen Flächentarifvertrag einzuführen für Pflegeeinrichtungen, was ich grundsätzlich gar nicht schlecht finde, weil ich denke, okay, das kann man machen. Das Problem wird sein, dass wir mit der Tarifpolitik, die wir aktuell haben und mit den Tarifen, die wir im Moment haben für Pflegekräfte, damit gar nichts bewegen werden, weil auch die Tarifeinrichtungen, die es ja schon gibt, die nach Tarif bezahlen, ja auch ihre Stellen nicht besetzen können. Also wenn man damit offenen Augen drauf gucken, muss einem ja klar werden, dass das keine Lösung bringen wird, denn wir heben alle auf ein niedriges Niveau hoch, manche von einem niedrigeren Niveau, aber wir haben natürlich jetzt schon das Problem, dass auch da, wo das Niveau höher ist, eigentlich der Notstand regiert. Und insofern ist die spannende Frage eigentlich, wo ist denn das Lohnniveau der Pflege in Zukunft anzusiedeln? Ne? Und da werden wir einfach bei einer Zahl landen müssen, die eine Lohnsteigerung von 20%, sage ich jetzt mal ungefähr, beinhaltet, denn wir müssen ja auch sehen, gerade jetzt bei uns in der Region, wir haben nahezu Vollbeschäftigung. Das heißt, wir konkurrieren ja nicht nur mit anderen Pflegeeinrichtungen, sondern wir konkurrieren auch mit Arbeitgebern aus anderen Bereichen. Und da muss man einfach sehen, dass man da konkurrenzfähig bleibt. Und das ist im Moment mit dem Tariflohn einfach nicht gegeben. Ne?
Okay, was müsste denn noch getan werden, außer jetzt tatsächlich Lohnsteigerungen, um diesen Beruf attraktiver zu machen? Also es gibt ja viele Stichworte. Es gibt Neuordnung der Ausbildung ist gerade, dann gibt es stärkere Qualifizierung, Akademisierung, Pflegekammern. Wo würden Sie sagen,
das Wichtigste? Pflegekammern sind wichtig. Wir brauchen einfach eine Selbstverwaltung in der Pflege. Sie müssen sich vorstellen, die Pflege sitzt, ich sage immer so schön, die sitzt an jedem Tisch, aber kann nichts entscheiden. Ja? Die sitzt überall mit dabei, wird auch angehört. Das machen sie ja seit Jahren schon. Aber sie entscheidet eben nicht mit. Deswegen brauchen wir die Pflegekammern. Und ich denke einfach, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, und ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, es würde kommen, aber es kam jetzt doch nicht. Der Jens Spahn hat ja am Anfang seiner Legislatur, dieser Legislaturperiode davon gesprochen, dass es eine tiefe Vertrauenskrise in der Pflege gibt und dass die Situation gefährlich ist. Das ist eine Einschätzung, die ich mit ihm teile. Aber dann kam halt hinterher so nicht so der richtige Bums raus. Ja, und wenn Sie sich jetzt vorstellen, 13.000 mehr Pflegekräfte, da wollte er ja erst 8.000 haben, jetzt sind wir inzwischen bei 13.000 für die stationäre Altenpflege. Das bedeutet pro Einrichtung im Durchschnitt eine Stelle mehr. Ja. Und das ist natürlich ein Hohn, ja, wenn man sieht, wie groß die Not ist. Und man hätte einfach jetzt am Anfang sagen müssen, und das hätte er tun müssen, dann einfach sagen müssen, okay, ich weiß, ich kann das jetzt nicht alles sofort schaffen, aber ich will euch sagen, wir stehen in 5 Jahren, in 6 Jahren, wir machen einen Langzeitplan, wir stehen dann da und jetzt begeben wir uns auf den Weg dahin, mit dem. Er sagt ja immer so schön, das ist erst der erste Schritt, ja, aber wir wissen gar nicht, wie die weiteren Schritte aussehen. Und ganz ehrlich, bei dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben an Pflegeprogrammen, ist mein Vertrauen, und ich glaube, das auch von den Kollegen in der Pflege, relativ gering, dass das gut weitergehen wird. Deswegen muss man einfach sagen, da müsste ein Langzeitplan her. Und man müsste sich über viele grundsätzliche Dinge auch unterhalten. Wie soll Pflege überhaupt in 10 Jahren aussehen? Ja, weil wir nehmen bei der demografischen Entwicklung, da gehen wir jetzt durch die Tür. Und das nimmt jetzt richtig an Fahrt auf und wir fangen an, hier so ein bisschen zu kleckern. Da müssen richtig große Pakete rüberkommen, ja, damit wir das tragen können.
Warum hat Pflege keine Lobby?
Ja, das ist natürlich, muss man jetzt dazu sagen, das muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier so gendertechnisch okay bleibe, ja, aber es ist ein Frauenberuf. Ja, es sind 85% der Pflegekräfte, manche sagen auch 90% sind Frauen. Da ist es natürlich so, dass viele in den Beruf reingehen und auch viele wieder aus dem Beruf rausgehen. Das heißt, die Verweildauer im Beruf ist kurz. Das hängt mit Familienzeiten zusammen und auch einfach damit, dass für viele das Pflegegehalt ein Zuverdienergehalt ist. Auch ein Grund, warum es so viel Teilzeit gibt, ja, im Pflegebereich. Und natürlich, wenn man eine kurze Verweildauer im Beruf hat, sich berufspolitisch zu engagieren oder da irgendwas durchzusetzen, das muss man sich natürlich überlegen, ob man die Nerven hat, ja, da was zu tun. Also ich denke, das ist ein großes Problem. Und das andere Problem ist einfach, dass, wenn man sich die Geschichte der Pflege anguckt, muss man sagen, dass Pflege in Deutschland eigentlich noch nie eine Lobby hatte. Sie hatte es wirklich noch nie. Also seit es diesen Beruf gibt, das ist jetzt so 120 Jahre, gab es ja mal so einen schönen Film über die Charité in Berlin, war es immer nur so, dass Pflegekräfte dienend sein sollten, ihren Beruf vom Herzen her machen sollen. Das sind ja Dinge, die, also ich sage mal, gerade das Herz, das ist sowas, was unter erfahrenen Pflegekräften inzwischen, man kann es nicht mehr hören, ja, weil jeder, der einen Beruf macht, macht ihn hoffentlich mit dem Herzen, ja. Und wir machen das genauso mit dem Herzen wie andere, aber halt auch nicht mehr wie andere, sondern wir sind professioneller Dienstleister und haben eine Wahnsinnsverantwortung unter einem Wahnsinnsdruck. Und das muss einfach anständig refinanziert werden.
Also Pflege, keine Lobby, Pflege hat auch keine Stimme. Das ist ein, also Pflegekräfte artikulieren sich selten, dann eher leise oder zaghaft. Ein Bereich oder ein Punkt, den Sie da machen oder bei dem Sie mitmachen, kurz ansprechen, Care Slam heißt es. Mhm. Klären Sie uns auf.
Ja, das ist eine Initiative von Yvonne Falkner aus Berlin und sie hat eben gesagt, sie will der Pflege eine Stimme geben und wir haben ja immer das Problem mit der Schweigepflicht im Pflegebereich, also wenn wir über sehr detaillierte Situationen sprechen und wir können aber nur unseren Beruf darstellen, wenn wir detailreich werden und deswegen hat sie gesagt, sie will einfach der Pflege einen geschützten Raum geben und das ist in dieser Situation einfach eine Kunstform, denn es geht um eine Theateraufführung, das Ganze findet im Theater statt. Und ich begleite das schon relativ von Anfang an und unterstütze es auch und war auch selber zweimal dort. Für mich ist es Psychohygiene, weil ich da die Dinge so detailreich sagen kann, wie ich sie wahrscheinlich sonst nicht sagen kann. Und ich finde es auch wichtig für die Pflegekräfte, die dort sind. Und ich finde es wirklich erstaunlich, was da für Bilder aus dem Beruf rauskommen. Das sind manchmal ganz positive Bilder. Manchmal sind es auch wirklich erschreckende Bilder, die man da zu hören kriegt, wo man wirklich den Mund fast nicht mehr zubekommt, ob der Umstände unter den Mitarbeitern oder unter den Kollegen arbeiten. Ja, das ist zum Beispiel ein Ding, was ich sehr wichtig finde in Kerslem. Ja.
Zum Abschluss würde ich gerne ein kleines Spiegelzitat war eine Reportage über Pflege in Deutschland, aus den letzten Monaten, zwei Sätze, dass in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, selbst dann der Geldbeutel zugehalten wird, wenn es darum geht, den eigenen Vätern und Müttern, den Groß- und Urgroßeltern einen guten, friedlichen, angenehmen Lebensabend zu ermöglichen, ist ein peinlicher, unwürdiger Zustand. Ihn abzuschaffen gehört zum historischen Auftrag der nächsten Bundesregierung, er war vor der Wahl. Ein überaltertes Land, das seine Alten geringschätzt, hat keine Zukunft.
Ja. Kann ich unterschreiben. Und ganz ehrlich, noch eine Anekdote dazu. Japan hat ja, ist vielleicht ein bisschen krass, was ich jetzt sage, aber Japan hat ja ein ähnliches Pflegeversicherungssystem eingeführt um die 2000er Jahre wie Deutschland. Die haben sich bei uns abgeguckt, sind aber in der Demografie 10 Jahre weiter. Mhm. Und ich habe in derselben Zeitung vor kurzem das Wort Pflegemord zum ersten Mal gelesen. Das hat mich zutiefst schockiert, wo ich wirklich gelesen habe, dass dort inzwischen in der Rechtsprechung der Pflegemord mildernde Umstände bekommt, weil die Zustände so absurd sind, unter denen die Menschen da leiden. Und ich denke, wir haben das Wissen wirklich in der Hand, dass wir hier jetzt wirklich eine ganz starke Bremsung hinlegen müssen und in eine ganz andere Richtung laufen müssen mit wesentlich besserer Ausstattung der Pflege. Und ich denke, ja, das soll uns eigentlich eine Warnung sein. Und insofern das Zitat kann ich nur unterstreichen.
Okay, also das pessimistische Ausblick haben wir so skizziert. So möchte ich jetzt ungern enden, so negativ. Vielleicht mit einem Hoffnungsschimmer. Gibt es den und wie sieht der aus?
Ja, also ich glaube, der Hoffnungsschimmer, den ich sehe, ist das, dass die Politik nervös geworden ist. Das ist etwas, was ich eigentlich in den letzten Jahren gar nicht festgestellt habe, wenn wir vor 2-3 Jahren noch gesprochen haben. Ich bin ja schon länger auch in Kontakt mit Politikern. Da haben wir gesagt, wir sollen nicht so schwarz sehen und so schlimm wäre es doch nicht. Und in anderen Berufen ist es auch schlimm. Aber das hat sich so ein bisschen geändert. Also ich glaube tatsächlich, dass die Not in der Pflege inzwischen in der Politik ankommt. Ich glaube, es ist noch ein bisschen hilflos, wie jetzt da agiert wird, welche Maßnahmen man ergreift. Aber wissen Sie, wenn man jetzt so lange in der Pflege ist, dann ist man ja schon froh, wenn man überhaupt Gehör findet und wenn man überhaupt feststellt, dass da sozusagen ein bisschen Schwingung reinkommt, ein bisschen Bewegung reinkommt. Und insofern, ich bin zuversichtlich, dass sich was zum Guten ändern wird. Denn ich sage es auch nochmal, das ist eigentlich alternativlos. Wir haben keine andere Chance, wir müssen uns bewegen.
Markus Jugostratzka, er betreibt 2 Pflegeheime, Altenlebeheime in Rentchen bei Offenburg. Er setzt sich für Veränderungen in der Pflege, beim Pflegepersonal und für die Gepflegten ein. Herr Jugost, danke Ihnen sehr und alles Gute für die Arbeit.
Vielen Dank.